die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der L&D Pro Day Expo für Learning and Development Professionals live in München am 5. November 2025. Mehr unter www.lnd-pro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Markus Brandt zu Hacks im Kontext Sinn und Unsinn von Persönlichkeitsanalysen. Markus ist Psychologe und absoluter Experte für Persönlichkeitsanalysen. Er hat 13 Bücher geschrieben, unter anderem das Handbuch Persönlichkeitsanalyse. Ich würde sagen, das ist so das Standardwerk im deutschsprachigen Raum zu dem Thema. Er war zweimaliger europäischer Trainingspreisgewinner und hat vor 22 Jahren zusammen mit Frauke Ion das Institut für Persönlichkeitsanalyse gegründet. Herzlich willkommen, Markus Brandt.
Hallo Alexander und herzlich willkommen an den Radios, Handys, wo auch immer Sie uns hören.
Radios, an den Alexas, ist das?
Ja, ich bin so ein großer Radio-Fan. Ich höre tatsächlich noch sowas wie Samstagnachmittag Sport und Musik oder Sport live und da sagen die willkommen an einer Radiostation. Naja, also an den Handys, an den Rechnern, auf den AirPods.
Ja, ist ja irre, dass so eigentlich, ich sag mal, Podcast ist ja fast ein Radioformat, dass das die letzten Jahre so durch die Decke gegangen ist.
Ja, auch dank eurer Podcast, ne? Also wird ja viel geschwafelt, aber hier geht es ja tatsächlich um Hacks, um sehr nutzenorientierte Gespräche. Zumindest finde ich so deine Podcast-Folgen in der letzten Zeit, ja.
Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass wir damit so eine Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich glaube, wir haben über 80.000 Downloads mittlerweile oder 80.000 Mal wurden die Podcasts gehört. Das ist schon ziemlich irre. Ja, du, aber nicht nur Podcast boomt, sondern auch Persönlichkeitsverfahren sind zurzeit wieder hoch im Kurs und hoch im Trend. Und woran liegt denn das, dass das wieder so ein heißes Thema ist?
Kann ich natürlich nur Vermutungen äußern, aber ich bin tatsächlich ja seit 2003 aktiv mit Persönlichkeitsanalysen unterwegs in meiner Selbstständigkeit mit dem Institut für Persönlichkeit aus Köln, habe aber eigentlich Mitte der 90er Jahre mich verliebt in dieses Thema. Wie du schon sagst, ich bin Diplompsychologe und habe da schon immer so die Schwerpunkte gewählt auf Testdiagnostik, psychometrische Verfahren, wie das dann so langweilig im Wissenschaftsjargon heißt. Ich glaube, aktuell boomt es wieder, weil wir so ein War for Talents haben. Das heißt, viele Unternehmen merken, ich brauche A, gute Leute, aber B, wenn ich die habe, möchte ich die auch halten. Das heißt, wir haben im Moment viele Anfragen von Organisationen, die sagen, einerseits würde ich gerne so eine Teamentwicklung machen. Ne? Also mein Team versteht sich schon ganz gut, aber es schadet ja nicht, dass sie sich besser kennenlernen. Und das ist natürlich mit einer Persönlichkeitsanalyse total schnell machbar. Ne? Also 15 Minuten fülle ich einen vernünftigen Fragebogen aus. Wir können uns nachher mal darüber unterhalten, was heißt eigentlich vernünftig oder welche sind da gut. Es gibt ja zig gute am Markt. Und dann hast du schwarz auf weiß, bunt auf weiß Informationen über mich und die kann ich mit meinem Team natürlich teilen. Und dann habe ich da schnell so eine Art, Achtung, Gebrauchsanweisung, hört sich ein bisschen krass an, aber letztlich ist es ja sowas, dass ich dann meinen Kollegen sagen kann, Leute, das nervt mich und das motiviert mich. Ja, also da haben wir mal das Umfeld Teamentwicklung. Natürlich wird es auch ganz oft genutzt, wenn neue Teams zusammenkommen. Ne? Dann kann ich als Führungskraft ein halbes Jahr warten und mich von jedem überraschen lassen. Ich kann mich natürlich mit solchen Analysen sehr schnell auf den Punkt kommen und wissen, okay, was braucht denn der Peter, was braucht denn der Paul, was braucht denn der Michael? Das kann ich natürlich darüber auch sehr schnell erkennen. Im Recruiting wird es viel eingesetzt, damit man die richtigen Leute findet, vor allem die richtigen Leute nicht wegschickt. Die kommen nämlich nicht wieder. Das ist ja der große Beta-Fehler im Recruiting. Wenn du den falschen einstellst, das kannst du korrigieren. Das wirst du wissen, Alexander. Muss ich den da draufschmeißen, kostet Geld, ist doof. Aber wenn ich den richtigen vor mir hatte, den erkenne ich nicht. Den schicke ich weg. Der kommt nie wieder zu mir, der geht zur Konkurrenz. Das ist eigentlich viel, viel teurer. Also, das sind jetzt mal nur so zwei Cases. Und natürlich das Thema Kultur, vielleicht als drittes noch, was vielleicht auch viele Zuhörer jetzt merken. Culture Eats Strategy for Breakfast. Dieser Kalenderspruch von Peter Drucker wird ihm zugesprochen. Stimmt tatsächlich. Also die Unternehmen beschäftigen sich immer mehr mit ihrer eigenen Kultur, mit ihren eigenen Werten. Und auch Werte kann man messen, visualisieren, verändern. Das ist mal so die drei Felder, warum ich glaube, dass es im Moment viele, viele Unternehmen suchen.
Wie viele Persönlichkeitsanalysen gibt es auf dem deutschen Markt so im Moment? Also wenn wir mal so die...
Also mehrere hundert, ne? Das ist jetzt schwer, das ist jetzt schwer, eine absolute Zahl zu machen. Das ist so, wie wenn du mich fragst, wie viele Coaches oder Business-Trainer gibt es denn, ne? Dadurch, dass das nicht so geschützt ist. Und heute kannst du ja sehr schnell eine Persönlichkeitsanalyse entwickeln. Aber durchgesetzt haben sich am Markt sicherlich unter 100. Es gibt so ganz schöne Umfragen von bestimmten Magazinen zum Beispiel, die sagen, was sind denn so die bekanntesten? Zum Glück fragen die nicht, was sind die besten, weil das ist sehr schwer zu beurteilen. Das fragen wir hier in Köln, aber was ist denn das beste Bier? Wird er natürlich Kölsch sagen, aber es ist auch ziemlich subjektiv.
Ja, da kommen wir ja noch mal ein bisschen gleich auch im Laufe des Podcasts zu, was ist sinnvoll vielleicht und was ist weniger sinnvoll. Ja. Aber wie verschafft man sich so einen ersten Überblick, was denn sinnvolle Testverfahren, sinnvolle Lösungen sein können?
Also der klassische Weg früher war ja, ich gehe natürlich auf Messen, auch welche, die du organisiert hast oder auch noch organisierst. Finde ich gut, weil man die Menschen kennenlernt. Das war schon ziemlich zeitaufwendig, ne? Also von Stand zu Stand gehen. Und spannenderweise sagt ja jedes Tool, wenn du mit denen sprichst, oh, wir sind aber die Besten, mit uns kannst du alles machen. Ah, schwierig. Aber ist klar, ne? Das ist halt deren Baby, die werden halt sagen, wir sind die Besten. Natürlich kannst du die KI fragen. Früher hätte man gesagt, du kannst googeln, aber wer googelt heute noch? Wir gehen ja alle über Claude oder ChatGPT oder so. Kannst du natürlich auch fragen. Aber auch das ist eine recht subjektive Meinung. Du hast vorhin schon mal angesprochen, wir haben vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, ein Überblickswerk, das Handbuch der Persönlichkeitsanalysen. Also sehr ich die Bücher auch mag, aber ganz ehrlich, 10 Jahre, das kann nicht mehr aktuell sein, so ist es auch. Deswegen gibt es ja mittlerweile, das kann jetzt spannend sein für die Zuhörer, so eine Art gelbe Seiten für Persönlichkeitsanalysen. Jetzt oute ich mich, dass ich wahrscheinlich sehr alt bin, weil ich kenne noch gelbe Seiten. Geht einfach mal auf die Domain persönlichkeitsanalysen.de, also die Mehrzahl von Analyse, ne? persönlichkeitsanalysen.de. Und dort gibt es mittlerweile einen für Nutzer kostenfreien Überblick. Ne? Einfach Vorname, Nachname, E-Mail angeben. Und dann siehst du mal 30 gute, gängige Verfahren. Da wird jetzt keiner sagen, von den 30 ist das Beste und das Schlechteste, sondern die sind alle sehr unterschiedlich. Aber es gibt einen sehr guten Überblick, weil dort ist jedes Verfahren, was dort mitmacht, stellt sich in einer sehr ähnlichen Art und Weise dar. Also es gibt pro Tool, so nenne ich das jetzt mal, oder pro Analyse 13 Kapitel und die sind dann alle vergleichbar. Also wissenschaftlicher Hintergrund, Case Studies, Menschen hinter dem Modell, weiterführende Literatur, Preise, Ausbildungsmöglichkeiten. Und was ich ganz cool finde, ist, dass eine Person, also eine reale Person hat alle diese Verfahren durchlaufen, hat die für sich anonymisiert. Die heißen dann Bernd Beispiel, aber es ist immer ein gleicher Mensch. Und so kann der Leser mal pro Verfahren gucken, wie wird denn immer die gleiche Person dargestellt. Also visualisiert, ne? Also es gibt ja meistens Grafiken auch dazu, aber natürlich auch beschrieben. Also was wird bei der Person beschrieben und wie wird das beschrieben? Dadurch, finde ich, kann man einen guten qualitativen Überblick erkennen. Also persönlichkeitsanalysen.de, kostenfrei, Konto eröffnen und dann kann man da eine ganze Menge ausprobieren. Und natürlich haben viele Tools dort auch dann einfach mal die Möglichkeit, dass man es selber an sich ausprobiert. Ne? Das ist für die natürlich eine Art Marketingplattform, klar.
Kommen wir mal zu Hacks, wie man es besser auswählt. Also ja, sich erstmal einen Überblick verschaffen. Ja? Mhm. Du hast gerade eben schon mal angesprochen, Gütesiegel. Wie sieht es denn so mit wissenschaftlichen Gütesiegeln oder wissenschaftlichen Validierungen aus? Worauf muss ich da achten? Was ist,
Da gibt es einen ganz spannenden Trend. Also ich komme ja nur aus dem Wissenschaftsbereich, weil ich das studiert habe. Ich habe damals für Kienbaum auch arbeiten dürfen und diese psychometrischen Verfahren evaluieren dürfen. Schönes Wort. Also gucken, ob die wissenschaftlich stabil sind oder nicht. Ich sage gleich ein bisschen was zu den klassischen Gütekriterien. Also 3 gibt es, die man mal berücksichtigen kann. Aber es gibt einen Trend, der geht tatsächlich weg von diesen wissenschaftlichen Gütekriterien, weil die Leute sagen, naja, es muss pragmatisch sein und es ist ja immer auch mehr oder weniger eine Gesprächsgrundlage. Ne? Also wenn ich so eine Teamentwicklung mache mit einer Persönlichkeitsanalyse, dann muss das ja nicht 100.000-prozentig stimmen, was da ist, sondern das muss Spaß machen. Das muss natürlich nah an der Wahrheit sein, aber Achtung, das sind alles Selbstbeschreibungsbögen, also sind die alle wirklich immer richtig. Es kommt ja auch darauf an, wann und wer füllt das aus. Ne? Weil so, wenn ich gar nicht möchte, dass irgendjemand weiß, wie ich wirklich bin, dann kann ich das trotzdem ausfüllen, aber dann würde ich es nicht so ausfüllen, wie ich wirklich bin. Also man muss auch immer darauf achten, habe ich überhaupt eine Atmosphäre der Wahrheit, der Ehrlichkeit. Das ist eine ganz gute Grundlage. Also es gibt spannenderweise aus den Niederlanden immer mehr Verfahren. Die Holländer sind total offen. Das ist europaweit das Land, was die meisten Persönlichkeitsanalysen nutzt. Deswegen haben wir auch viele neue entwickelt. Und die kommen häufig auf den deutschen Markt und sagen, was wollt ihr Deutschen mit so einer Wissenschaft? Probier's doch aus, guck, ob du dich darin wieder siehst und dann ist doch gut. Hau rein, Kapelle. So, ne? Also da gibt's so einen Trend. Und dann gibt's aber natürlich den urdeutschen Trend, der sagt, nein, das muss aber super streng wissenschaftlich fundiert sein. Meistens leidet darunter der Pragmatismus, weil wenn ich dann allein schon zum Ausfüllen 2 Stunden brauche, dann sagt mir jeder Kunde, Brand, hast du es noch alle? Ich kann doch meine Teams hier nicht oder meine Führungskräfte hier nicht 2 Stunden auf so einen Fragebogen jagen. Das machen die nicht. Also da fehlt dann der Pragmatismus. Da mag das wissenschaftlich ein bisschen sauberer sein, aber nicht. Was heißt eigentlich sauber? Objektivität, Validität und Reliabilität. 3 kurze Schlagwörter. Objektivität heißt, egal wer das Verfahren auswertet, es muss objektiv immer das Gleiche rauskommen. Das ist heute fast selbstverständlich. Warum? Weil es halt der Computer macht. Früher bei Sigmund Freud auf der Couch war das anders. Ne? Da hat er 2 gleichen Patienten mit den gleichen Geschichten unterschiedliche Diagnosen gegeben, weil er als Person halt subjektiv war. Also Objektivität kann man heutzutage fast immer einen Haken dran machen. Reliabilität, ganz kurz, sagt, wie gut messe ich denn das, was ich hier zu behaupten messe? Also sollte morgens oder abends das gleiche Ergebnis rauskommen. Das wäre dann eine sogenannte Test-Retest-Reliabilität. Also eine Zeitstabilität beispielsweise ist wertvoll. Wenn man denn glaubt, dass sich das, was man misst, nicht verändert. Also es gibt ja auch tolle Verfahren, die dynamische Dinge, also so Persönlichkeitsphasen also Reife gerade misst, dann soll halt nach 5 Jahren nicht das gleiche rauskommen wie jetzt, weil ich habe mich ja verändert. Also ne, Achtung, es ist ein zeitstabiles Konstrukt, was ich messe. Und dann gibt es die Validität, die sagt, was messe ich denn überhaupt? Also wenn ich sage, ich messe Neugier, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich das auch überhaupt messe? Ne? Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mal 1000 Philosophiestudenten diesen Fragebogen gebe. Ne? Und weil wir glauben, dass Philosophiestudenten neugierig sind, also intellektuell sind, müssten die halt hochkorrelieren mit diesem Konstrukt. Das sind dann sogenannte Validierungsstudien. Das war jetzt nur ein ganz kurzer Ausflug. Das geht natürlich viel umfassender, aber ich glaube, der Hörer hat jetzt eine grobe Idee. Und ja, lassen Sie die dich erstmal geben. Also das Tool ist schon gut aufgestellt, wenn die überhaupt welche haben, sage ich mal, die sie auch rausgeben. Die sollten veröffentlicht sein in Magazinen, an Hochschulen. Und dann gibt es auch Werte dazu. Das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, dass ich jetzt über die Zahlen noch eingehe. Glaube ich. Aber lassen Sie sich die mal geben und dann kann man auch mit den wissenschaftlichen Gütekriterien die dann einfach auch mal bei Google reinschmeißen, was heißt das eigentlich oder so. Wenn man das möchte. Ne? Aber wie gesagt, es gibt auch Verfahren, die, wie ich finde, sehr, sehr schön in der Anwendung sind und wo aber die Wissenschaftlichkeit nicht so im Vordergrund steht.
Aber ich sag mal, ein bisschen belastbar muss es doch schon sein. Also, ich meine.
Ja, das ist die deutsche Haltung, ne? Also, was heißt ein bisschen belastbar, ne? An deiner Stelle? Also es gibt bildgebende Verfahren, wo du einen Fragebogen ausfüllst und dann ordnest du dich zum Beispiel auf einer Position, auf so einer Art Weltkarte ein, ne? Im Land der Extroversion, im Land der Introversion. Und das machst du dann mit deinem Team und das ist total spannend, dann auf so einer großen Landkarte sich zu verorten und zu sehen, wo bin ich, aber ob ich da jetzt einen halben Meter links oder rechts stehe, ne? Also ich sehe, dass der Trend dahin geht. Ich bin alte Schule, ich mag Wissenschaftlichkeit, ich empfehle meinen Kunden auch in der Regel die Tools, wo wissenschaftlich gute Kriterien dran sind. Ich wollte dir eigentlich nur so den Trend aufzeigen, ne? Dass es immer mehr Verfahren gibt, die halt nicht über die Wissenschaft.
Trend zum Pragmatismus geht. Ja, wie pragmatisch muss denn so ein Testverfahren sein?
Habe ich versucht, gerade schon so zu äußern. Also die Leute sollten es nicht abbrechen. Also 20 Minuten, dann müssen die Daten erhoben sein, wie ich finde, vielleicht 30 Minuten. Okay. Wir gucken uns auch keine langen Videos mehr an, also wollen wir auch keine langen Fragebögen haben. Idealerweise soll das Ergebnis gut verständlich sein. Ich persönlich bin immer ein Freund davon, so ein Ergebnis in ein Auswertungsgespräch noch zu überführen. Also, dass man nochmal 30, 60 Minuten mit einem Profi darüber spricht und sagt, was ist denn da eigentlich rausgekommen? Was heißt denn das? Weil in der Regel die Ergebnisse, die rauskommen, auch gut miteinander verwoben werden. Also, wenn das Ergebnis ABC ist, dann muss ich auch wissen, wie steht denn A zu B und B zu C. Ne? Also, das kriegen Texte oft nicht so gut hin. Ich finde auch Preisung muss irgendwie pragmatisch sein. Es gibt Tools, da zahle ich 1000 Euro. Boah, schon eine Hausnummer. Ich habe mal für eine große deutsche Bank arbeiten dürfen. Die haben gesagt, das Top-Management kriegt so ein Modell, das kostete 600 Euro. Das Mittelmanagement kostete so ein Modell, das kostete 100 Euro im Einkauf jeweils. Und unten das untere Management hat dann was für 29 Euro bekommen. Da dachte ich auch schon, ja, eigentlich kann man sowas, also fand ich so eine Lösung schon nicht mehr so fein. Es ist ein bisschen wie ganz früher, als es zwei verschiedene Kantinen gab. Das Top-Management hatte eine eigene Kantine wie das Mittelmanagement. Wenn sich das rumspricht in der Belegschaft, das ist nicht so schön. Also pragmatisch heißt halt auch, dass ich mich für ein oder zwei Verfahren entscheide und die möglichst breit durch die Organisation bringe und nicht verschiedene Verfahren habe. Das finde ich auch eine Frage von Pragmatismus.
Was unterscheidet die Verfahren voneinander?
Im Kern, was sie messen. Also, welche Information über den Menschen möchte ich denn erfassen? Da gibt es ja komplett unterschiedliche Dinge. Die meisten Verfahren, jetzt statistisch oder quantitativ, die es gibt, die erfassen Verhaltenspräferenzen. Also wahrscheinlich, wenn jetzt irgendjemand hier schon mal von Verfahren gehört hat oder Analysen durchlaufen hat, dann sind das ganz oft diese vier Felder-Typologien, die kommen so ein bisschen aus der Jungschen Typologie von früher oder eigentlich Hippokrates früher, der sprach so von Cholerika, Sanguinika, Phlegmatika und Melancholika. Dann ist das ein paar hundert Jahre vergessen worden, dann hat das C.G. Jung genommen und jetzt mittlerweile gibt es ganz viele Tools, also die bekanntesten sind sowas wie DISC Profile, das kennen viele, Persolog ist daraus erwachsen, Insights und also das sind so mal drei große genannt, die dann Rot, Gelb, Grün, Blau als Typ haben oder Subtypen haben, also ein bisschen Orange und Hellgrün und Dunkelblau, solche Dinge. Das ist das, was am meisten quantitativ erfragt wird. Warum? Das ist relativ simpel, das hat man gerade, glaube ich, schon rausgehört, weil man nur Extro-Introversion unterscheidet und rationale, emotionale Entscheidungsfindung. Das ist ein bisschen schubladig im ersten Schritt, man kann es auch gut individuell machen, aber das ist eine Einstiegsdroge. Das machen ganz viele Unternehmen, die keine Erfahrung haben mit Persönlichkeitsanalysen. Die nutzen das, weil das leicht verständlich ist, weil man das wirklich auch sehr, ich sag auch mal so, entertaining auch rüberbringen kann, ne, wenn man die Person so ein bisschen überzieht. Das ist ganz schön. Also, worin unterscheiden sie sich, hast du gerade gefragt. Einmal ist, was ich erfasse, zum Beispiel Verhalten, Verhaltenspräferenz. Bin ich extra introvertiert. Dann viel tiefer gehen sowas wie Motive. Also, warum mache ich das eigentlich? Ne? Gerade bei den anderen Typen war es, wie mache ich das? Jetzt frage ich aber, warum mache ich das? Habe ich ein hohes Machtmotiv? Habe ich ein hohes Statusmotiv? Habe ich ein hohes Anerkennungsmotiv? Habe ich Familie als zentralen Treiber? Oder Idealismus oder Unabhängigkeit, Beziehungen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Motivverfahren. Fast alle bauen auf Professor Steve Rees auf, Mitte der 90er Jahre aus den USA. Der hat so 16 Motive erfasst. Es gibt aber auch welche mit 17, 18 Motiven. Da ist die Forschung aber, also da war er so ein Vorreiter, ne? So Motive, warum mache ich etwas? Dritte Kategorie, wofür mache ich das denn eigentlich? Also warum ist ja zeitlich so ein bisschen nach hinten ausgerichtet? Also warum ist so ein bisschen die Motive, die ich im Rucksack habe, ne, die habe ich halt ein Leben lang sehr stabil. Aber wofür setze ich denn diese Motive ein? Und da sprechen wir von Werten. Das ist halt ein großes Wort im Moment. Ne? Also was bewerte ich als richtig und falsch? Da rennen gerade ganz viele in diese Richtung New Work. Richtig ist heutzutage, wenn wir flache Hierarchien haben, wenn wir uns duzen, wenn wir die Krawatte wegschmeißen, wenn wir partizipativ, kooperativ sind. Ne? So, das ist so ein neuer Wert. Naja, neu, 10, 15 Jahre auch schon. Und das ist aber etwas sich dynamisch Veränderndes. Also mein Wert, was ich für richtig und falsch achte, ändert sich im Leben. Ne? Also als wir kleiner waren und da hat uns jemand die Schippe geklaut im Sandkasten, haben wir entweder Mama gerufen, die sollte das regeln. Ne? Das war so ein Rückgriff auf Hierarchien. Später habe ich vielleicht selber die Schippe dem anderen auf den Kopf gehauen. Und dann später haben wir gesagt, oh, jetzt hat aber jeder eine Minute die Schippe, der Lars und die Charlotte. Und dann einigt ihr euch schon. Also das wurde dann anders gelöst. Und das hat sich halt im Leben verändert. Also Werte sind, wofür mache ich das? Verändert sich. Und dann finde ich, ist noch eine schöne Einheit, womit mache ich das denn eigentlich? Dann sind wir eher so bei Fähigkeiten. Ne? Also wie wirke ich denn? Was kann ich denn unmittelbar nach außen sichtbar machen? Meine Sprache, also ich behaupte, ich bin relativ bildhaft. Ne? Sprache ist eins, aber es gibt auch so eine Gestik. Ne? Also wenn ich, wie wirke ich denn mit meinem Gesicht, mit meinen Händen, mit meinem Körper, was ziehe ich an? Also du siehst schon, das Thema Wirkung, also womit mache ich das, es ist ziemlich leicht veränderbar. Mhm. Wenn ich mich anders anziehe, Alexander, das weißt du, auf so einem Messestand, dann werde ich auch anders betrachtet. Also meine Wirkung kann ich sehr schnell verändern, meine Motive zum Beispiel gar nicht. Die habe ich früh sozialisiert, teils genetisch. Also haben wir noch diese Komponente da, veränderbar, nicht veränderbar. Und im Kern stelle ich immer die Frage, warum mache ich etwas? Das sind die Motive. Wofür setze ich mich ein? Das sind meine Werte. Wie mache ich das Ganze? Also meine Präferenz. Und womit? Dann sind wir auf Fähigkeiten-Ebene, Skill-Ebene. Das sind mal grob. Wer da nachgucken will, wir nennen das bei uns das Zwiebelmodell der Persönlichkeit. Es ähnelt so ein bisschen Robert Dills, wer den kennt. Und einfach mal bei YouTube eingeben, da gibt es viele Erklärungen und Filmchen und so, wie vier sich unterscheiden. Natürlich ist das nur eine grobe Unterteilung, da gibt es noch andere, aber damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass der Kunde relativ schnell weiß, was will ich denn eigentlich erfassen?
Ist das so, dass jeder Test so einer dieser, du hast vier, fünf Bereiche genannt, evaluiert, oder gibt es auch Tests, die da mehrere dieser Bereiche evaluieren?
Sowohl als auch. Also ich bin tatsächlich eher so ein Purist. Ich mag also, wenn mein Inder hauptsächlich indisch kocht und nicht noch Sushi und auch noch parallel eine Schnippelbohnensuppe im Angebot hat. Also ich bin ein Purist, weiß aber, dass es viele Modelle gibt, die sagen, okay, ich habe ein Tool, mit dem kann ich dir Werte erfassen und Motive und Präferenzen und Fähigkeiten. Gibt es also auch am Markt, die auch sehr von sich überzeugt sind. Ja, also sowohl als auch. Ne? Okay. Wenn du nur eins misst, dann bist du so ein bisschen dafür mehr der Experte, wie ich finde. Wie wenn du drei, vier Sachen misst, finde ich auch zu viel für den Probanden, also für den, der es ausfüllt. Es ist so eine riesen Information Overload. So, aber also gibt es. Deine Frage war, ist mit Ja zu beantworten.
Was sind die? Haben die einzelnen Testtypen unterschiedliche Einsatzfelder?
Ja, absolut. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, wenn es so ganz tief geht, so in meine innerste Seele, wenn man das so sagen, wenn das hier nicht zu spirituell wird, also was mich wirklich antreibt, so diese Motive, die finde ich schon ziemlich gut in der Einzelarbeit. Ne? Also wenn so die Frage geht, beim Mitarbeiter, der soll Führungskraft werden, da arbeite ich gerne mit so einer Persönlichkeitsanalyse, die auch zum Gespräch bringt, will er das denn überhaupt, beziehungsweise warum will er das denn? Ich kann ja Führungskraft werden aus Statusgründen, dann kriege ich endlich mein Einzelbüro und einen größeren Wagen oder so. Ich kann aber auch Führungskraft werden, weil ich tatsächlich führen will. Das ist nicht bei allen Führungskräften der Fall. Ich kann das machen, um Anerkennung zu bekommen. Ich kann es aus Ehregründen machen. Oh, mein Chef hat mich gefragt, dann darf ich ja nicht Nein sagen. Ja, also solche Dinge. Also Motive gehen sehr tief, finde ich gut in der 1:1-Arbeit oder auch bei Teams, wo wirklich ein vertrauensvolles Verhältnis bereits besteht, wo ich nicht das Gefühl habe, wenn ich den Menschen mein Innerstes zeige, nutzen sie mich aus oder nutzen sie diese Informationen aus. Weil natürlich, wenn ich weiß, was mich motiviert, weiß ich auch, was mich demotiviert. Ja, wenn ich Angst habe, mein Chef nutzt das, um mich fertig zu machen, und meine Kollegen, dann würde ich denen das nicht sagen. Ich finde Organisationsanalysen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist ja auch ein Bereich. Ne? Also Persönlichkeitsanalysen ist so eine große Überschrift, darunter kann man aber auch Gruppen oder Organisationen analysieren. Da ist es immer total hilfreich, wenn ich Veränderungen bewirken möchte. Also wenn ich eine Ist-Erhebung mache, welche Werte haben wir jetzt? Beispielsweise so typische Werte, die wir so aus dem deutschen letzten Jahrzehnten kennen, also Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Qualität, Prozesse, aber halt auch sowas wie richtig, falsch, Schuld und Unschuld, ne, so viel Controlling, das ist schiefgelaufen, warum denn? So, und wenn ich aber zu einer Kultur möchte, wo Fehler akzeptiert werden, ne, wo wir effektiver werden, wo wir mutiger werden, dann muss ich ein Ist erheben, kann mit meinem Kunden über das Soll sprechen, wo wollen wir hin und können dann ziemlich gut Maßnahmen ableiten, die genau das bewirken. Ne, also du hörst den Unterschied, messe ich etwas sich Veränderndes, Werte, Kultur, oder messe ich etwas sehr Stabiles, Motive, innere Antreiber, zur Grundlage der Persönlichkeit. Ne? Auch das finde ich ist ja eine schöne Unterscheidung.
Jetzt war ja unser Titel Sinn und Unsinn.
Ja? Absolut.
Als Analysen. Was ist denn aus deiner Sicht wann sinnvoll und wann, was ist Humbug?
Ja, lass uns auf jeden Fall über das Unsinnige sprechen, weil ich bin natürlich ein großer Fan und ich finde es oft hilfreich, aber man muss halt auch gucken, wann nicht. Und ich weiß nicht, bei welcher Frage, aber irgendwo ging ja schon so ein bisschen meine Skepsis rein, wenn ich als der Ausfüllende, also Achtung, die meisten Persönlichkeitsanalysen sind Selbstbeschreibungsbögen, auch heute noch. Nicht alle, aber viele sagen halt, ich arbeite gern in Gruppen. So, ne, dann ist das eine Selbstaussage. Es gibt mittlerweile aber auch Verfahren, die begegnen mir gerade im letzten Jahr einige, wo ich eine Stimmanalyse abgebe. Also es kommt gar nicht mehr darauf an, was ich sage, sondern wie ich es sage, das wird analysiert und dann kommt aufgrund meiner Stimme, werden mir dann Persönlichkeits- oder Charaktermerkmale zugeschrieben. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Bei mir hat es aber ein echt gutes Ergebnis gebracht. Also das hat mich sehr, sehr gut beschrieben. Es hört halt dann auf, diese Psychometrik. Also da haben wir halt keine Relativitätskoeffizienten oder klassische Test-Item-Gütekriterien, sondern das ist halt eine andere Geschichte. Ne? Die gibt es. Es gibt aber auch neuerdings Verfahren, wo du Bilder beschreibst oder sagst, du sprichst dich über Sympathien und Antipathien von Bildern aus oder was du in den Bildern grob siehst. Nicht wie bei den projektiven Verfahren früher, wo du so freie Geschichten erzählst zu Bildern. So vielleicht kennt der eine noch so Rorschach-Tests oder sowas, so aus wie ein Tintenklecks. Das nicht, sondern du kriegst Bilder und dann kriegst du 4 Antwortfelder, was in dem Bild siehst du, A, B, C, D. Und das funktioniert auch gut. Ne? Also die Ergebnisse finde ich auch gut. Da gibt es auch wissenschaftliche Forschung zu, die habe ich so nicht verstanden, aber na, Wissenschaft ist ja auch immer das, was derjenige behauptet, was Wissenschaft ist. Aber unsinnig, das war ja deine Frage, ist, wenn es die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass einfach nicht die Wahrheit angekreuzt oder gesagt wurde. Also wenn ich die Möglichkeit habe zu mogeln und die Wahrscheinlichkeit ist attraktiv zu mogeln. Deswegen ist es manchmal im Recruiting schwierig. Es gibt viele Recruiting-Fälle, wo das gut ist. Können wir nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, wenn du Lust hast. Ja. Aber in manchen Situationen natürlich auch, wenn ich ahne, und da kenne ich leider auch Fälle von Führungskräften, die eingeladen wurden um eine Persönlichkeitsanalyse. Die haben sich gemeldet, Herr Brandt. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Und danach kam der Chef zu mir und sagte, ja, dich befördern wir nicht. Also wenn das so ein plattes Kriterium ist, bitte nicht machen. Ja, also es braucht eine Offenheit, es braucht eine Neugier, es braucht eine Kultur, wo das, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich das nutze. Unsinnig finde ich es auch, wenn ich jemanden etwas ausfüllen lasse, ihm aber nicht die Ergebnisse gebe, sondern die dann nur in der Personal- oder People-Culture-Abteilung bleiben oder nur die Führungskräfte bekommen. Auch das finde ich unethisch und nicht sinnvoll. Ne? Weil die Leute sich denken, okay, jetzt weiß der etwas von mir, was ich noch nicht mal weiß. Ne? Also da gerade auch bei so Development-Centern, also Assessment Center, Development Center ist ja grob der Unterschied. Im Assessment Center habe ich meistens externe Bewerber. Da finde ich es auch schon schade, wenn man dem das Ergebnis nicht zeigt. Kann ich aber manchmal nachvollziehen, weil es natürlich Zeit- und Kostenaufwand ist. Aber ein Development Center ist ja eine Auswahl von bestehenden Mitarbeitern, welchen Development-Weg sie gehen sollen. Führungskraft, Projektlaufbahn, Fachlaufbahn. Und wenn ich dann die Ergebnisse nicht mit meinem Mitarbeiter bespreche und das Ergebnis mit ihm erarbeite, dann finde ich, kann man viel kaputt machen. Das waren jetzt mal so zwei Fälle, wo ich den Einsatz als nicht sinnvoll erachte.
Markus, würdest du zum Schluss nochmal uns so deine Hacks für die Auswahl preisgeben?
Ja.
Wie du vorgehen
würdest? Ja, gerne, gerne, gerne. Also ein paar sind ja, glaube ich, schon so eingeflossen. Ne? Also wer es mag, kann sich mit den wissenschaftlichen Gütekriterien beschäftigen. Da kommen dann oft auch Rückfragen, Betriebsrat und solche Dinge. Also die zumindest mal erfragen bei einem Anbieter, wenn man sich so auf 2, 3 eingeschossen hat. Ne? Auch mal gucken, wie der damit umgeht. Persönlich bin ein großer Freund von Pragmatismus. Also füllt das mal aus, probiert das mal an euch selber aus. Oder etwas bildhaft gesprochen, holt euch erstmal eine Erdbeere, bevor ihr die ganze Schale kauft, ne? Oder so eine schöne Probefahrt am Wochenende mit dem Auto, bevor ich da ein paar 10.000 Euro für ein neues Auto bezahle. Also Pragmatismus ausprobieren, kennenlernen, die Technik kennenlernen und solche Leute. Und dabei lernt man nämlich auch die Menschen hinter den Modellen kennen. Also wer bietet das eigentlich an? Habe ich Lust, mit denen weiter zusammenzuarbeiten? Weil natürlich, wenn ich das in eine Organisation einführe, brauche ich einen guten Coach, Trainer, Begleiter. Ne? Ich muss mit denen Spaß haben, es muss mir Freude bereiten, ich muss denen vertrauen. Also du kaufst nicht nur ein Verfahren, sondern du kaufst auch denjenigen, der das entweder dir beibringt anzuwenden oder der dich halt weiter begleitet, weil er ein ausgebildeter Experte für das Thema ist. Mhm. Lasst euch auch gerne so Case Studies mal schicken, so White Paper oder sowas, ne? Also Referenzen, und dann sprecht aber auch mit denen. Also wenn die sagen, aha, hier, das hat mal die Firma XY ausprobiert, dann schreiben die natürlich in so einem White Paper, dass es alles toll war. Aber ruft die doch mal an, das Unternehmen, was das gemacht hat. Sprecht mit denen mal drüber. Warum haben die sich dafür entschieden? Wie haben die das gemacht? Was hat das sehr Spaß gekostet? Was hätten sie anders gemacht, wenn sie es nochmal einsetzen würden? Also auch da sich einfach nicht so von 100% proven expert Quality einlullen lassen, sondern sprecht mit den Menschen, baut Vertrauen auf, und dann werden die euch auch sagen, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert hat. Und daraus ergeben sich natürlich auch spannende Kontakte oder Gespräche. Ne? Das würde ich also auch sagen. Ein Tool, wie heißt es so schön? A fool with a tool is still a fool. Ne? Also nicht nur nach dem Kriterium, also nach dem Verfahren auswählen, sondern auch nach den Menschen. Wie viel Erfahrung haben die damit? haben die gut ausgebildet, diese Dinge. Also Menschlichkeit bei den, neben den nackten Analysen.
Und ich glaube, dein Haupt-Hack, wie ich dich einstufe, ist einfach mal machen, oder? Also wirklich mal ausprobieren an dir selbst. Mal ja. Gucken, wie ist denn die Stichprobe sozusagen? Ne?
Ja, genau. Kennenlernen und idealerweise, das ist noch ein schöner Hack, danke, dass du mich dass du mir einen Impuls gegeben hast, füllt das nicht nur für euch aus, weil dann hast du ja nur deine eigene Analyse, sondern nimmt noch jemanden dazu, den ihr auch ganz gut kennt, ein Kollege, vielleicht die Assistentin, manchmal die Ehefrau, obwohl da können schon wieder andere Themenfelder hochkochen, also ein Freund oder sowas, sodass der das auch mal ausfüllt und du dann mal siehst, wie unterschiedlich diese Ergebnisse sein können und ob du das, was du von deinem Freund bekommen hast, auch in deinem Freund siehst. Also selbst mit Fremdbild und solche Geschichten. Ne? Mhm. Also nicht nur eine, also wenn wir in unserer Analogie bleiben, mal einen zweiten, dritten Wagen zur Probefahrt nehmen oder eine zweite, dritte Erdbeersorte ausprobieren, halt oder jemanden mit reinnehmen, der auch das Ganze kennenlernt. Also macht's mit zwei, mit drei Personen, um dann die Unterschiedlichkeit der Verfahren, also der Ergebnisse miteinander zu vergleichen und zu wissen, ja, da habe ich Lust drauf. Das misst gut die Unterschiede, das visualisiert gut die Unterschiede zwischen mir und meinem Freund.
Ja, cool. Markus, vielen Dank, dass du uns heute mal in die Welt und in den Sinn und Unsinn der Persönlichkeitsanalysen hast eintauchen lassen.
Gerne. Ich bin auch ansprechbar, das ahnt ihr schon. Also wer Lust hat mit mir als Typ, habt ihr mich ja ein bisschen kennengelernt jetzt, spricht mich an, das ist das Institut für Persönlichkeit. Wahrscheinlich gibt es sowas wie Shownotes. Oder wer es nicht so direktiv möchte, persönlichkeitsanalysen.de. Da kann man sich gut austoben über die knapp 30 der wichtigsten, der gängigsten Tools im deutschsprachigen Raum zumindest, mal eine Idee zu bekommen.
Und wir, natürlich werden wir das in die Shownotes packen oder wer auf hrm.de geht, wird dich da auch finden und da auch nochmal die Hacks der heutigen Folge zusammengefasst finden. Danke, dass du dabei warst, Markus, und Glück auf, bleib gesund und denk dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
Das unterschreibe ich. Danke für dein Interesse, dass du auf mich zugekommen bist und natürlich, um den Sack zuzumachen, danke an all den Radios, die jetzt zuhören.